Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung nach Marburg, der ich wirklich sehr gern gefolgt bin. Und ebenfalls vielen herzlichen Dank für die charmante Anmoderation und Vorstellung. Ja, zu meiner Person ist jetzt genug gesagt worden. Das heißt also, ich mache jetzt einfach gleich mit dem Stoff weiter, indem ich Ihnen einen kleinen Kompass an die Hand gebe, der es Ihnen leichter machen soll, im gegenwärtigen Nachhaltigkeitsdiskurs zu navigieren. Die These, die ich damit gleich aufstellen möchte, lautet, dass wir im Moment eine Polarisierung des Nachhaltigkeitsdiskurses erleben. Das heißt, zwei unterschiedliche Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs stehen sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber. Zunächst gibt es die Vision eines grünen Wachstums. Und dieser Zukunftsentwurf ist nicht sonderlich neu, sondern wurde eigentlich schon vor etwa 40 Jahren geprägt und ist als so eine Art Wiedergänger oder alter Wein in neuen Schläuchen unter ganz verschiedenen Begriffen erhältlich. Mal ist die Rede von qualitativem Wachstum, von ökologischem oder nachhaltigem Wachstum. Dann fängt man an, Anglizismen zu benutzen, indem man von Green Growth, Green Economy oder dem Green New Deal redet. Oder manchmal ist auch schlicht und ergreifend von einer sogenannten Entkopplungsstrategie die Rede. Damit ist gemeint, dass weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes nicht nur wünschenswert, nicht nur notwendig ist, sondern auch verantwortbar ist, weil es gelingen könnte, kraft technischen Fortschritts die ökologischen Schäden einer Zunahme der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung also zu vermeiden. Das heißt also, die ökologischen Schäden abzukoppeln oder abzuscheiden von dem, was dann die Qualität des Wohlstandes ausmacht. Mathematisch dargestellt sieht das dann so aus, wir haben hier also die Analysis dieses grünen Wachstums, damit ist also gemeint, dass die in Geld gemessene Wertschöpfung einer Ökonomie steigen soll, zugleich aber die ökologische Schädigung gebremst oder sogar absolut gemindert werden soll. Ich habe ja das Beispiel der CO2-Emission einfach mal herangezogen. Ich hätte auch Kupfer, Trinkwasser, Flächen, Koltan oder irgendetwas anderes nehmen können. Und die Mengenlehre folgt auf dem Fuße. Damit wird eigentlich so ein bisschen symbolisiert, dass hinter dieser Vorstellung einer ökologischen Modernisierung eigentlich ein umfassenderes gesellschaftliches Bild oder ein gesellschaftspolitischer Entwurf steht. Nämlich der Gestalt, dass man über nachholendes Wachstum oder nachholende Entwicklung soziale Konflikte lindert. Vor allem aber in einer Gesellschaft politische Stabilität oder auch soziale Integrität über eine Vermehrung der Möglichkeiten herstellen will. Das heißt zum einen, und deswegen wird so eine Art Drei-Säulen-Modell daraus, man könnte auch sagen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also zum einen soll die Wirtschaft prosperieren, es sollen Gewinne erzielt werden, neue Märkte erschlossen werden und dergleichen mehr. Dann aber nützt das Ganze hoffentlich auch den sozialen Belangen und Interessen einer Gesellschaft, in dem nämlich zusätzliches Einkommen erwirtschaftet wird, das sich dann als Verteilungsmasse verwenden lässt, indem nicht nur über neue Arbeitsplätze, sondern eben auch über staatliche Transfereinnahmen, wenn etwa die Steuern im Zuge des wirtschaftlichen Wachstums zunehmen, sodass dann praktisch also die bislang im Zuge von Verteilungskämpfen ins Hintertreffen gelangten davon profitieren können, nicht? Indem man also den einen etwas versprechen kann, ohne den anderen etwas nehmen zu müssen. Das ist eigentlich so die soziale Logik des Wirtschaftswachstums, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ja, und drittens soll es der Umwelt dabei gut gehen, weil die Idee des grünen Wachstums beruht ja gerade darauf, Investitionen zu mobilisieren in technischen Fortschritt oder einfach in umweltsparende Produkte oder andere Infrastrukturen oder einfach Designs. Ne? Also Produktdesigns, Dienstleistungsdesigns, denken Sie an Passivhäuser, 3-Liter-Autos, Green IT, ökologische Textilien oder einfach an die regenerativen Energien, denen man ja nachsagt, sie würden ein grünes Wachstum möglich machen. Ich werde diesen Punkt heute nicht weiter vertiefen, außer an einer Stelle noch mal kurz darauf einzugehen. Demgegenübergestellt sind wachstumskritische Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs und wie Sie hier erkennen können, sprechen die Wachstumskritikerinnen und Kritiker auch keineswegs mit einer Stimme. Auch hier gibt es zwei unterschiedliche Lager. Zum einen gibt es jene, die glauben, man könne allein über gesetzliche Veränderungen, also über einen politischen Prozess, schlicht über veränderte Spielregeln einer Gesellschaft erwirken, dass wir so etwas wie eine ökonomische Stabilität, also eine Wirtschaft ohne Wachstum Einzug lassen, Okay, und damit ist gemeint, dass man beispielsweise die Eigentumsfrage stellt, dass man Alternativen zum Marktmechanismus entwirft oder dass man Geldreformen in Bewegung setzt oder dass man über eine soziale Reform wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen letzten Endes die Konkurrenz und andere dynamische Phänomene im Sozialen irgendwie so ein bisschen tilgt, sodass dann die Wirtschaft ohne Wachstum stabilisiert werden kann. Hier ist also die Politik oder hier sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen eigentlich so der Motor einer Entwicklung ohne Wachstum. Dem also gegenübergestellt sind die Anhänger eines substanziellen Wandels, die nicht in Abrede stellen würden, dass selbstverständlich veränderte Rahmenbedingungen vonnöten sind, um eine Wirtschaft ohne Wachstum zu konzipieren, aber zuvorderst müsste, so die Anhänger oder Protagonisten dieses Standpunktes, müsste überhaupt die Frage gestellt werden, was darf sich ein Mensch im 21. Jahrhundert guten Gewissens eigentlich noch nehmen an Versorgungsleistung, ohne über seine Verhältnisse zu leben. Und damit ist gemeint, den Industrieoutput zurückzubauen, statt nur über technischen Fortschritt nachzudenken, auch eine Deglobalisierung ins Visier zu nehmen und vor allem zwei Begriffe mit Leben zu füllen, nämlich einmal den der Suffizienz und den der Subsistenz. Mit Suffizienz ist nichts Geringeres gemeint als eine drastische Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Und mit Subsistenz ist gemeint, Versorgungsformen zu aktivieren oder reaktivieren, die es erlauben, jenseits industrieller Arbeitsteilung, jenseits von Globalisierung und jenseits auch von Märkten Bedürfnisse zu befriedigen. Naja, und hier ist nicht die Politik der Treiber, weil die meisten Anhänger dieser Position es für unmöglich halten, gegenwärtig oder auch absehbar politische Mehrheiten zu erlangen für eine Politik der Reduktion. Deswegen gibt es hier zwei andere Treiber, die sich ergänzen. Zum einen das Aufkommen einer sozialen Dynamik, die darin besteht, dass ganz neue Lebensstile und Versorgungsmuster möglicherweise eine Resonanz erzeugen könnten. Das ist natürlich eine sehr heroische Prämisse, die man da setzt. Aber wenn man das verzahnt mit einem zweiten Treiber, nämlich schlicht dem Kollaps, dann wird ein Schuh draus. Ist doch klar, wenn ein Barrel Rohöl plötzlich 150, 250, 300 Dollar kostet oder wenn das Griechenland-Phänomen plötzlich über Portugal, Spanien, Italien auch die Bundesrepublik irgendwann erreicht oder wenn psychologische Krisen moderner Gesellschaften dazu führen, dass unser Bildungssystem zusammenbricht, dann ist es keine Frage des Wollens oder des proaktiven Vorgehens, wenn so etwas wie eine Wirtschaft ohne Wachstum oder sogar erst eine schrumpfende Wirtschaft als Resultat dabei herauskommt. Gut, und hier haben wir eine andere Mengenlehre. Hier wird davon ausgegangen, dass die Ökologie eine unverhandelbare Rahmenbedingung jeglicher gesellschaftlicher Dynamik darstellt. Die Gesellschaft selber ist also gebunden im Hinblick auf ihre Erweiterung daran, diesen ökologischen Rahmen einzuhalten. Und die Ökonomie, das heißt Konsum und Produktion etwa, ist wiederum nur eine Teilmenge der Gesellschaft. Das heißt also nicht, wir sind für die Ökonomie da, sondern die Ökonomie ist dazu da, innerhalb dieser Rahmenbedingungen dazu beizutragen, dass wir zivilisiert leben können. Ja, ich möchte, um diese Rahmenbedingung etwas mit Leben zu füllen, das Beispiel des Klimaschutzes anführen. Wenn wir das 2-Grad Klimaschutzziel, was ja so eine ökologische Rahmenbedingung wäre, und es ist ja erstaunlich, dass in Europa alle Regierungen sich zu diesem Ziel bekennen, also wenn wir dieses Ziel wirklich dann auch ins Visier nehmen, hätten wir bis 2050 noch eine bestimmte Menge an CO2-Emissionen. Ich habe die hier mal aufgeschrieben, das sind so 750 Milliarden Tonnen. Das sind wohlgemerkt CO2-Äquivalente, weil wir neben CO2 natürlich andere Spurengase haben, wie Methan und vieles mehr, was sich ja auch auswirkt auf den Treibhauseffekt. Wenn wir nun diese Menge, dieses Quantum an ökologischer Assimilationskapazität quasi auf alle Menschen des Planeten gleichmäßig verteilen, egalitär verteilen, und ich wüsste nicht, welche andere Gerechtigkeitsvorstellung in dieser Verbindung zwischen Klimaschutz und globaler Gerechtigkeit vertretbar wäre, dann käme heraus, dass jeder Mensch bei 7 Milliarden Bewohnerinnen und Bewohnern des Planeten Erde noch 2,7 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen dürfte. Das ist nicht viel. Wir liegen derzeit in Deutschland bei 11 Tonnen Und das auch nur, weil in dieser Berechnung natürlich alle Säuglinge, Pflegefälle und Gefängnisinsassen inbegriffen sind. Wenn man die subtrahieren würde, quasi nur die Menschen, die so wie wir, also aktiv auch mobil sind, dann lägen wir wahrscheinlich bei 15 Tonnen. Denn eine Flugreise von Frankfurt nach New York und zurück bringt schon über 4 Tonnen, eine nach Sydney über 14 Tonnen. Da hängt der Hammer. Das ist hart, diese Grenze einzuhalten. Daraus ergibt sich schon, dass nachhaltige Entwicklung ein Projekt der Sesshaftigkeit ist, oder wir hören auf, darüber zu reden. Okay. Ich möchte vor diesem Hintergrund Sie jetzt ganz kurz Einblick nehmen lassen in eine ökologische Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die ich versuche zu etablieren. Die Postwachstumsökonomik adressiert jene Fragestellungen, die vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade so grob skizziert habe, Sinn machen, aber bislang sowohl von der Umweltökonomik als auch von anderen ökologisch orientierten Teildisziplinen anderer wissenschaftlicher Bereiche eigentlich vernachlässigt wurden. Nämlich erstens, gibt es wissenschaftliche Kausalzusammenhänge oder Begründungen dafür, dass eben weiteres Wachstum des Bruttoinlandsproduktes keine Option sein kann für die Gestaltung moderner Gesellschaften im 21. Jahrhundert? Dann zweitens, was sind eigentlich die Triebkräfte oder die systematisch auftauchenden Phänomene, die dazu führen, dass jeder Politiker und jeder Wirtschaftswissenschaftler nicht müde wird, zu behaupten, wir können unser derzeitiges, modernes, konsumorientiertes Versorgungs- oder Wohlstandsmodell nicht anders stabilisieren, als dadurch, dass das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr real, sagen wir, 1,5% wächst. Nochmal, das Bruttoinlandsprodukt, über dessen Wachstum ich hier rede, das ist Wirtschaftswachstum, ist nichts anderes als die Summe der jährlich hergestellten Produkte und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft und das immer gemessen auf Basis jenes Preises, zu dem diese Leistungen die Angebotsseite verlassen, um die Nachfrageseite zu erreichen. Wir reden ja also von den Ergebnissen der arbeitsteiligen kommerzialisierten Wirtschaft. Die Subsistenz, das Selbermachen, die Selbstversorgung fließt hier nicht ein. Kann aber auch nicht Motor von Wachstum sein. Denn Selbstversorgung heißt kein Kapital, kein Geld, keine Industrie und keine von außen zugeführte Energie zu haben. Das heißt, mit seinen Händen zu arbeiten. Und der menschliche Körper kommt schnell an eine Wachstumsgrenze. Machen Sie mal einen Sprint vom Bahnhof her, dann merken Sie, dass Sie an eine physische Grenze kommen. Ist ja logisch. Oder versuchen Sie pro Tag die Menge der Brote, die Sie backen können, oder der Knöpfe, die Sie annähen können, immer weiter zu steigern. Sie kommen an eine Grenze. Ja? Okay. Gut, und natürlich, last but not least, die Frage, was sind das dann für Eigenschaften oder Merkmale einer Ökonomie, deren Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wachsen muss? Die nenne ich Postwachstumsökonomie. Also nochmal, damit Sie nicht denken, ich sei hier schlampig gewesen, weil ich hier zwei ähnlich klingende Begriffe verwende. Postwachstumsökonomik ist im Prinzip ein Diskurs, könnte auch sagen, wie ich es gerade getan habe, eine wissenschaftliche Teildisziplin, die also Fragen eruiert im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wachstum und Nachhaltigkeit. Die Postwachstumsökonomie ist ein Objekt, ist ein Wirtschaftssystem oder zumindest ein Zustand einer Ökonomie mit den gerade von mir genannten Eigenschaften. Und dieses Gliederungsprinzip werde ich natürlich heute aus Zeitgründen nicht mit Ihnen hier durchgehen können. Ich kann ja nicht an einem Abend nachvollziehen, was üblicherweise Platz in einer kompletten Vorlesung zu finden hätte. Aber ich will wenigstens einige Aspekte streifen. Zunächst einmal zu der Frage der Wachstumskritik. Was sind hier so die Kausalzusammenhänge, die zu benennen wären? Zunächst einmal kann man sagen, dass alle bisherigen Versuche über technischen Fortschritt, insbesondere über sogenannte ökologische Effizienz oder ökologische Konsistenz, das sind Konzepte der Kreislaufwirtschaft und der Nutzung der regenerativen Energie, also die Wirtschaft ökologisch zu entkoppeln, bestenfalls gescheitert sind. In allen anderen Fällen ist es eher zu einer prägnanten Verschlechterung der ökologischen Bedingungen gekommen. Ich würde sagen, die deutsche Energiewende ist ein Paradebeispiel dafür. Darüber können wir uns ja heute noch unterhalten. Zweite Begründungsebene. Es gibt keineswegs nur ökologische Wachstumsgrenzen. Es gibt ökonomische Wachstumsgrenzen. Ich habe ja gerade schon von dem Preis des Rohöls gesprochen. Aber wir haben nicht nur das sogenannte Peak-Oil-Phänomen vor Augen, auf das ich noch zu sprechen komme, sondern auch andere Ressourcen, von denen wir auf Gedeih und Verderb abhängig geworden sind, entlang des Marsches in den Überfluss und den Wohlstand. Auch diese Ressourcen sind knapp. Denken wir an Flächen, denken wir an Trinkwasser, Kupfer, Coltan, Palladium und, und. Dann schließlich ein Befund der sogenannten Science of Happiness, Glücksforschung zu Deutsch, nämlich, dass nach Erreichen eines ganz bestimmten materiellen Ausstattungsniveaus, was Konsumgüter, Mobilität, Telekommunikation und anderen materiellen bequemlichkeitsfördernden Fortschritt anbelangt, ein weiteres Wachstum dieses Niveaus keineswegs bedeutet, dass auch Glück und Zufriedenheit mitsteigen. Es kann sogar das Gegenteil der Fall sein. Ich spreche inzwischen von einem Konsum-Burnout. Ich spreche inzwischen von Aufmerksamkeitsdefiziten, auch an Hochschulen, aber erst recht in normalen Schulen, aufgrund dessen, was Peter Groß als Soziologe mal Multioptionsgesellschaft genannt hat. Unser Tag ist so vollgepfropft mit vielen Dingen, die wir uns inzwischen kaufen können und mit denen wir etwas anfangen können, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns auf einzelne Aspekte noch zu konzentrieren. Und das schlägt sich nieder, sowohl auf unser Wohlbefinden als auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Und ich wage wirklich die Prognose, dass diese Gesellschaft, diese Konsumgesellschaft auf ein Konglomerat psychologischer Krisen zurast. Was ist die Zivilisationskrankheit Nummer eins in den reichsten Konsumgesellschaften des Planeten Erde? Inzwischen nicht mehr Krebs oder Gefäßkrankheiten, nein, die Depression. Auf keinem Markt hat es während der letzten knapp 20 Jahre so konstant prägnante, nämlich zweistellige prozentuale Zuwachsraten der Umsätze gegeben, wie auf den Märkten für Antidepressiva. Auch das ist eine Seite unseres modernen, maßlosen Wohlstandsmodells. So, nun komme ich zu der vierten Ebene, von der ich glaube, dass sie für den Kontext dieser Ringvorlesung vielleicht am interessantesten ist, nämlich die Frage, ob überhaupt die soziale Logik des Wachstums funktioniert, die ich gerade schon kurz habe aufblitzen lassen, die nämlich darin besteht, dass man sagt, naja, kann ja sein, dass wirtschaftliches Wachstum ökologisch heikel ist, also eigentlich gar nicht ökologisch verantwortbar wäre, dass auch dieses Wachstum bald auf ökonomische Grenzen zurast und dass es die Reichsten der Reichen gar nicht mehr glücklicher macht. Aber kann man dann viertens nicht wenigstens sagen, dass wirtschaftliches Wachstum dazu verhilft, soziale Ungleichheit zu tilgen oder doch wenigstens eklatante materielle Not, zum Beispiel im Sudan oder Malawi, zu lindern? Und auch hier behaupte ich, das funktioniert so nicht. Ich möchte ganz einfach diese Logik des Wirtschaftswachstums im Hinblick auf soziale Integrität noch mal ganz kurz charakterisieren. Es gibt eigentlich, und das ist so simpel, das könnte man eigentlich in einer Kindertagesstätte vorführen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. In einer modernen Gesellschaft, wo sich das Wohlergehen eines Menschen bemisst in Einkommen oder Vermögen, es gibt genau zwei Möglichkeiten hier für eine Egalisierung der Möglichkeiten zu sorgen, über die ein Mensch verfügt. Okay. Das eine ist die Wachstumslogik. Wenn ich also eine Ungleichheit der Ausstattungsniveaus habe, kann ich über ein Wachstum hoffentlich erreichen, dass die ins Hintertreffen geratenen entsprechend besser gestellt und vor allem herangeführt werden an das Niveau derjenigen, die bislang eben zu den Gewinnern der Verteilungskonflikte zählten. Das hat schon der Ludwig Erhard gesagt. Er hat gesagt, in einer modernen Volkswirtschaft ist es besser, den Kuchen, um den sich sonst die Gesellschaft streitet, wachsen zu lassen, statt Konflikte und anderes Ungemach zu riskieren. Georg Simmel hat von substanziellem Fortschritt gesprochen. Er sagte, ich zitiere ihn wörtlich, die Menschheitstragödie der Konkurrenz, Zitat Ende, sei am ehesten dadurch zu bewältigen, dass man die Konflikte zwischen Menschen umlenkt in Konflikte zwischen Mensch und Natur, indem man der Natur immer mehr Substanzen abringt, die man in Wohlstand umwandelt. Diesen Wohlstand lässt man über die potenziellen Streithähne herabregnen und die sind so begeistert und so beschäftigt damit, diesen Wohlstand zu bewältigen und zu vermehren, dass sie dann keine Kriege mehr gegeneinander führen. Die kommen gar nicht mehr dazu, sich die Rübe einzuschlagen. Das ist die soziale Logik des Wachstums. Und wie gesagt, Simmel hat in seiner Philosophie des Geldes das so prägnant auf den Punkt gebracht, besser geht es nicht. Norbert Bolz hat in seinem konsumistischen, nicht kommunistischen, konsumistischen Manifest gesagt, dass dann, wenn wir es geschafft hätten, im Iran, im Irak, in Afghanistan und anderen Ländern, die aus Sicht der Amerikaner als böse bezeichnet werden, wenn wir da eine Konsumgesellschaft hätten installieren können, während der vergangenen Jahrzehnte, gäbe es keinen Clash of Cultures. So einfach ist das. Weil man kann ja der Konsumgesellschaft nachsagen, was man will. Aber sie befriedet doch die Menschen, heißt es. Na gut, dann haben wir natürlich nicht über die Fortsetzung dieser Logik gesprochen, etwa über die Klimakriege von Harald Welzer oder über andere Verwerfungen, die möglicherweise nicht mitgedacht wurden. Aber gut, die andere Möglichkeit, ohne Wachstum, also wachstumsneutral, Gerechtigkeit herzustellen, wäre die Logik des Nullsummenspiels. Hier geht es nicht um die Verteilung der Zuwächse, sondern die Umverteilung des Vorhandenen. Da sind wir im Areal der Vermögenssteuer. Da sind wir im Areal einer Einkommensteuer, die diesen Namen überhaupt verdient. Die also tatsächlich, was ja in Deutschland während der letzten vier Jahrzehnte nicht geglückt ist, die tatsächlich es vermag, die Gerechtigkeitslücke zwischen den Ärmsten und den Reichsten einer Gesellschaft zu schließen. Das ist verpönt, weil es schlicht und ergreifend in einer modernen Konsumdemokratie nicht möglich ist, Wählerstimmen zu maximieren. Wenn man bestimmten Menschen etwas versprechen kann, die wählen einen dann, aber die anderen, denen man dafür was wegnehmen muss, wählen einen nicht mehr. Das bringt doch nichts. Okay. Diese Logik aber, Wachstum also anstelle von Umverteilung ins Werk zu setzen, hat Sollbruchstellen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Das heißt, Wachstum als Friedensstifter funktioniert schon theoretisch nicht. Und zwar aus mehr als nur einem Grund. Dass es praktisch oder empirisch nicht funktioniert, können Sie auch an vielen Beispielen erkennen. Warum ist das so? Wenn wir uns überlegen, dass diese Logik natürlich, nämlich über Wachstum, eine Angleichung der Lebensverhältnisse herbeizuführen, dass diese Logik auf bestimmten Prämissen beruht, nämlich dass das Wachstum auch tatsächlich immer denjenigen zugutekommt, die bislang ins Hintertreffen geraten sind, dann wird uns klar, dass diese Prämisse nicht unbedingt erfüllt sein muss. Es gibt den von Ulrich Beck so bezeichneten Fahrstuhleffekt. Damit ist gemeint, dass wirtschaftliches Wachstum möglicherweise nur bedeutet, dass sich das materielle oder das absolute Niveau, auf dem Ungleichheiten zu konstatieren sind, einfach nur anhebt. Aber es kann noch schlimmer kommen. Und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen. Es kann sogar bedeuten, dass das, was eine Volkswirtschaft an Strukturwandel braucht, um ein weiteres und auch konstantes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes herbeizuführen, genau bedeutet, dass die Ärmsten sogar ärmer werden müssen. In der Statistik dann, der Makroökonomik, taucht das ja nicht auf. Wenn die Gewinner des Wachstums mehr gewinnen als die Verlierer verlieren, sagen sie Bingo, wir machen hier einen Bilanzstrich und es kommt ein Plus an Wachstum heraus. Schauen Sie sich an, was in Brasilien läuft, in Südafrika, in Indien und China. Da sind inzwischen zugegebenermaßen nicht mehr nur Eliten die Profiteure weiteren wirtschaftlichen Wachstums, sondern auch neu entstandene Mittelschichten. Aber zugleich ist es so, dass die Ärmsten der Armen, die nämlich keinen Zugang haben zu Bildung, zu einem guten Gesundheitssystem, zu konstanter Ernährung oder zu urbanen, modernen Infrastrukturen, dass die immer weiter abgehängt werden. Warum ist das so? Ich möchte zunächst einmal als Zwischenschritt Sie vertraut machen mit der Logik der Wohlstandsgenerierung. Woher kommt der Wohlstand der Nation? Adam Smith hat diese Frage aufgeworfen und daraus ist ja dann auch der berühmte Buchtitel geworden. Letzten Endes ist es die industrielle Arbeitsteilung. Industrielle Arbeitsteilung bedeutet die Produktion eines jeden Gegenstandes nach Möglichkeit in spezialisierte Einzelvorgänge zu zerlegen, sodass man jeden einzelnen Vorgang immer dahin schieben oder dahin transferieren kann, wo seine Erledigung kostenminimal erfolgen kann. Und diese Idee des Wohlstandes über immer mehr Fremdversorgung, über immer mehr Arbeitsteilung, also industrielle, vor allem entgrenzte und globalisierte Spezialisierung, diese Idee ist eben sehr, sehr alt und sie hat zur Konsequenz, dass aus Produktion in einer Fabrik oder einer Werkstatt letzten Endes eine globale Wertschöpfungskette wird. Also wenn Sie sich beispielsweise diese Armbanduhr anschauen, die habe ich vor 15 Jahren gekauft, die hat einen Preis gehabt, der so gering war, dass es mich nicht sonderlich gekümmert hat. Wenn mein Großvater diese Uhr damals hätte kaufen wollen, und damals gab es schon solche Uhren, denn die ist noch völlig mechanisch, hätte er einen großen Teil seines Monatslohns dafür hingeben müssen, weil zu der Zeit schlicht und ergreifend die Produktion solcher Uhren noch punktuell in Manufakturen oder Werkstätten erfolgte, sehr arbeitsintensiv, nicht globalisiert und unter Zuhilfenahme nur von ganz wenig Kapital und fossiler Energie. Heute legt diese Uhr oder dieses Mikrofon, dieses Jackett, diese Notebooktasche einen Weg zurück entlang von 30 bis 50 verteilt liegender Wertschöpfungsstufen, ein Weg, der sich zweimal um den Globus wickeln lässt. Aber so wird man reich. Nicht schauen Sie, das Zifferblatt dieser Uhr ist wahrscheinlich in Malaysia hergestellt worden. Ganz einfach, weil in Malaysia die Spezialisierung auf die Produktion solcher Zifferblätter dazu geführt hat, dass kein Mensch auf der Welt dagegen konkurrieren kann. Wie blöd müssen wir also sein, die Zifferblätter in Marburg herzustellen? Machen wir nicht. Dasselbe gilt für die Abdeckung hier. Und diese Schräubchen hier hinten, die Sie da hinten gar nicht sehen können, die kommen, lassen Sie mich gucken, aus Südkorea. Da ist ein Schraubenhersteller, der mehrere Millionen Schrauben dieser Art produziert und damit unschlagbar ist, weil Spezialisierung bedeutet, Fabriken zu bauen, ich mache es mal ganz einfach, wo Sie dann quasi über die Massenproduktion erwirken können, dass die Durchschnittskosten immer weiter senken. Und wenn Sie das mit jeder Facette der Produktion machen, dann steigt Ihre Kaufkraft, weil die Produkte durchweg immer billiger werden. Mit Nahrungsmitteln geht das selbstverständlich auch, logischerweise. Aber diese entgrenzte, spezialisierte Form der Produktion, die uns so reich hat werden lassen, hat auch so ihre Schattenseiten. Denn die Spezialisierung findet ja nicht nur auf der Angebotsseite statt, sondern auch auf Seiten der Nachfrager, der Konsumenten. Das heißt, wir sind doppelt abhängig von diesem Konstrukt. Erstens spezialisieren wir uns auch. Deswegen sitzen Sie ja hier in einer Uni. Das heißt, Sie sind ja nicht draußen in Ihrem Garten und bauen jetzt gerade irgendwelches Gemüse an. Geht ja sowieso nicht während der Jahreszeit. Aber Sie könnten doch Socken stopfen oder wenigstens irgendwas anderes Handwerkliches tun. Okay, nein. Wir sind spezialisierte Zweibeiner, indem wir unser Bildungssystem, unsere ganze Gesellschaft dahingehend ausrichten, quasi normierte, spezialisierte Verrichtungen vorzunehmen. Da gibt es ein schönes Gehalt dafür. Und dann kann man sich für dieses Gehalt viel, viel mehr Dinge kaufen, als man an materiellem Wohlstand generieren könnte, wenn man ohne Geld handwerklich weniger spezialisiert, etwa sogar auf der Ebene der Selbstversorgung, quasi Leistung erbringen würde. Das heißt also, das ist keine wirkliche Alternative. Und diese Synchronisierung bedeutet, wir sind abhängig von spezialisierter Arbeit und wir sind abhängig von Konsumversorgung. Weil wir ja jetzt das Geld hernehmen, als das, was wir als Gegenleistung für die spezialisierte Verrichtung hernehmen, um uns die Dinge zu kaufen, die wir niemals herstellen könnten. Und wir haben natürlich auch alles verlernt auf dem Weg in diesen Wohlstand, was uns früher mal oder unsere Urgroßeltern mal befähigt hat, ohne Geld, ohne Energie, ohne Industrie, ohne Globalisierung irgendetwas beizutragen zur Grundversorgung. Und dieses Modell der Fremdversorgung, das ja nur eines von mehreren ist, wenn wir von Versorgung reden, bedeutet also, dass wir eine Verzahnung haben zwischen Konsum und industrieller Arbeitsteilung. Und dieses Konsummodell eben bedeutet, dass wir Dinge verbrauchen, die wir, ich habe es gerade schon gesagt, die wir selber nicht mehr produzieren können, weil sie eben spezialisierte Outputs oder Artefakte des globalisierten Industriemodells sind. Das Geld ist quasi das Schmiermittel, das überhaupt als Kommunikationsmittel und auch als Tauschmittel überhaupt so etwas, also steuern oder kommunizieren kann über Märkte oder was weiß ich, das kann man natürlich auch planwirtschaftlich machen. Und Konsumenten, die in einer solchen Welt leben, sind auf mehrfache Weise gefährdet. Nicht in Deutschland. Tiefer als Hartz IV kann man im Moment nicht fallen. Die Betonung liegt auf im Moment. Wir wollen mal sehen, in Griechenland würde so ein Hartz IV-System auch schon nicht mehr funktionieren. Ist meine Befürchtung. Okay, noch haben wir keine griechischen Verhältnisse. Gut, aber die Konsumenten in einer solchen Welt, die also von Fremdversorgung abhängig sind, können sofort den Boden unter den Füßen verlieren, wenn sie ihren Job verlieren oder wenn das Einkommen, das sie beziehen, einfach sinkt, sodass sie sich nicht mehr hinreichend versorgen können oder wenn die Preise der Dinge, gegeben ein bestimmtes Einkommen, plötzlich steigen oder wenn eine Knappheit da ist, beispielsweise eine Energie- oder Nahrungsmittelkrise. Und wir hier in Europa sagen, naja, uns geht das wenig an oder im Moment geht uns das wenig an, aber wir wissen, dass in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern diese Problematik virulent ist. Man verlässt im Prinzip die Regionen, die Kontexte der Selbstversorgung oder der Versorgungssysteme, die wenigstens eine Kombination darstellen zwischen manueller, handwerklicher, entgeltloser Selbstversorgung und vielleicht einer etwas moderneren, geldbasierten Versorgung, um sozusagen dem Lockvogel des Konsumwohlstandes zu folgen. Das sind die Bewegungen in Indien und China, die sie erleben, ja, wo also natürlich Menschen den ländlichen Kontext verlassen. Wenn sie es aber doch nicht schaffen, da anzukommen, wo sie den Wohlstand vermuten, werden sie noch prekärer, als sie es jemals vorher waren. Weil nämlich der tiefe Fall, der dann droht, einer ist, der sich darstellen lässt anhand einer sozialen Fallhöhe. In einer reinen Subsistenzwirtschaft, wo im Prinzip ein bescheidenes Versorgungsniveau dominiert, ohne Geld, können sie nicht tiefer fallen als die Ebene da ist, auf der sie sozusagen selber oder kooperativ Dinge produzieren. Gehen Sie über zur Regionalökonomie, wo schon Arbeitsteilung, wo schon Unternehmen, wo schon Wertschöpfungsketten eine Rolle spielen, steigt Ihr Wohlstand im Best Case, wenn keine Krise da ist. Aber da werden Sie schon abhängig vom Konsum jener Güter, die Sie selber nicht herstellen können. Und das zeitgenössische, globalisierte Konsummodell heißt, dass wenn alles gut geht, keine Krise da ist, erlangen wir einen Reichtum, der märchenhaft ist, den unsere Großeltern für Science-Fiction gehalten hätten, wenn sie ihn auf einer Leinwand hätten so präsentiert bekommen hätten. Aber gleichzeitig gilt, dass wir inzwischen so unfähig geworden sind, jenseits dieses Modells Versorgungsleistung zu erbringen, dass wir ins Bodenlose fielen, wenn dieser Komplex zusammenbräche. Den 100% Konsumenten des 21. Jahrhunderts erkennt man daran, dass er dann sofort ausstirbt, wenn alle Supermärkte der Welt 4 Wochen geschlossen haben. Weil wir keine Strukturen mehr haben in modernen Gesellschaften, die eine Art Plan B erlauben. Und diese prekäre, sehr, sehr risikoreiche Situation heißt eben, dass wir einen Verlust an Daseinsmächtigkeit und damit ein Risiko als Preis dafür zahlen, dass wir so reich geworden sind. Und dass dies alles nicht nur eine Theorie ist, vergegenwärtigt eben das Peak-Oil-Phänomen, das Ihnen hinreichend bekannt sein dürfte. Wir haben inzwischen auch Peak-Soil, wir haben Peak-Coltan, wir haben ganz andere Verknappungen, die jetzt momentan, hier und heute so noch nicht spürbar sind. Aber kein Mensch weiß, wie es während der nächsten 5 Jahre vielleicht weitergeht. In Amerika findet jetzt Fracking statt. Na gut, aber nicht in Europa. In Europa ist es so, dass die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, die von außerhalb Europas zugeführt werden müssen, jedes Jahr steigt. Fatih Birol, der Chefökonom der Internationalen Energieagentur, die absolut unverdächtig ist, hier also zu warnen, hat gesagt, wir müssten 4 neue Saudi-Arabiens entdecken, um alleine dieses Maximum der Ölfördermenge aufrechtzuerhalten. Es gibt aber keine 4 neuen Saudi-Arabiens, vielleicht auf dem Mars, aber nicht auf der Erde. Und das bedeutet, dass wir ein Problem bekommen, natürlich, weil nichts von den Dingen, die unseren Wohlstand ausmachen, in irgendeiner Form ohne Rohöl darstellbar sind. Nicht mal dieses Glas Wasser, vermute ich mal. Selbst Wasser wird aus der Erde gepumpt. Sie kriechen da ja nicht runter in das Bohrloch und schöpfen mit einer Kanne Wasser und bringen das nach oben. Das Wasser wird verpackt, es wird transportiert, es wird gelagert. Sie haben den Großhandel, den Einzelhandel und dann fahren Sie zum Supermarkt und holen das Wasser. Sie alle natürlich nur mit dem Fahrrad, ich weiß es genau. Aber die Mehrheit der Gesellschaft tut das nicht. Das heißt, selbst so banale Dinge wie Wasser sind noch rohölabhängig. Wir haben den Höchstpreis für Rohöl haben wir erlebt in der zweiten Hälfte des Monats Juli 2008, sorry. Nämlich fast $150. Gleich danach kam die Finanzkrise. War das ein Zufall? Inzwischen gibt es immer mehr Ökonomen, die sagen, es gibt eine Verzahnung zwischen einer zunehmenden Ressourcenverknappung, die sich widerspiegelt in entsprechenden Preisdynamiken, und dem Verschuldungssyndrom, aber auch anderen Finanzmarktverwerfungen. Früher war es so, dass Verschuldung ein Phänomen war, das man beseitigen konnte, indem man über Wachstumsraten aus dem Problem herauskam. Heute haben wir eine Grenze für diese Wachstumsraten, weil einfach die Ressourcen knapp werden. In Niedersachsen haben wir durch die sogenannte deutsche Energiewende inzwischen ein Flächenproblem, das darin besteht, dass Niedersachsen seit ungefähr 1,5 Jahren nicht mehr in der Lage ist, den eigenen Getreidebedarf auf eigenen Flächen herzustellen, ohne dass der Getreidebedarf gestiegen wäre. Weil allein der Energiehunger, befeuert durch das Erneuerbare Energiengesetz, zur Vermeisung ganzer Landstriche geführt hat. Das heißt, immer mehr Bauern engagieren sich jetzt im Energiepflanzenanbau, die ehemals Getreide angebaut haben. Das lässt nicht einfach nur Niedersachsen jetzt auch prekär werden im Sinne von Angreifbarkeit, Vulnerabilität nennt man das auch, sondern die niedersächsischen Agrarbetriebe müssen jetzt Landgrabbing machen. Wo sollen sie sonst das Getreide herkriegen? Sie müssen sich jetzt jener Anbauflächen bemächtigen, die vielleicht in Lateinamerika, Asien oder demnächst in Afrika vorzufinden sind. Das ist nicht nur eine soziale Katastrophe für jene Menschen, die dort leben und vielleicht angewiesen sind im Sinne von Subsistenz auf diese Flächen, auf die wir jetzt Zugriff nehmen. Es ist für uns selber eine Katastrophe. Auf diese Weise wird die Energieabhängigkeit der Intensivlandwirtschaft in Deutschland nochmal potenziert. Das heißt, die Angreifbarkeit, die Vulnerabilität steigt ein weiteres Mal.